Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Nordirland hat am Abend das Gipfeltreffen der 8 führenden Industrienationen begonnen. Bevor die Staats- und Regierungschefs ihre Beratungen bei Enniskillen aufnahmen, fiel dort der Startschuss für die größte Freihandelszone der Erde. Die Europäische Union und die USA wollen mit einem Abkommen ihren Bürgern mehr Arbeitsplätze und Wohlstand sichern. Ganz oben auf der Agenda des G8-Gipfels steht der Bürgerkrieg in Syrien.
Die Bundeskanzlerin lächelt, Premier Cameron empfängt sie mit leger aufgekrempelten Ärmeln. Man könnte mal in Ruhe reden über die Wirtschaftskrise zum Beispiel beim Gipfel im nordirischen Enniskillen. Doch statt Entspannung im Hotel mit 5 Sternen gibt es Streit um Syrien beim Treffen der 8 führenden Nationen. Der Westen allen voran, die USA und die Briten wollen die Opposition stärken. Russland stützt das Assad-Regime. Präsident Assad will, dass wir glauben, die einzige Alternative zu ihm seien Extremismus und Gewalt. Aber Millionen Syrer wollen eine friedliche und demokratische Zukunft. Wir sollten auf ihrer Seite sein. Im streng bewachten Gipfelort wollen Putin und US-Präsident Obama persönlich über Syrien sprechen. Ihre Positionen könnten kaum weiter auseinanderliegen. Einigung jedoch gibt es in dieser Runde ohne Putin. Obama und Europas Spitze bringen miteinander die größte Freihandelszone der Welt auf den Weg. Diese potenziell bahnbrechende Partnerschaft vertieft unsere Verbindung. Sie steigert den Export, baut Investitionshindernisse ab und sichert Hunderttausende Jobs auf beiden Seiten des Ozeans. Der Deal erfordert noch viel Arbeit am Detail, doch er wäre ein Gegengewicht zum Aufstieg Chinas, Indiens und Brasiliens. Das gegenwärtige ökonomische Klima verlangt von uns den Schulterschluss. Und wichtiger noch, wir bleiben damit weltweit im Spiel und setzen die Standards für das 21. Jahrhundert. Neue Standards auch im Kampf gegen Steueroasen erhoffen sich diese Demonstranten. Doch das Thema könnte zu kurz kommen. Die G8-Runde ist vor allem im Syrien-Streit kräftig am Rudern. Und die Zeit ist knapp. Schon morgen gehen sie wieder auseinander.
Zum Stand der Beratungen auf dem Gipfeltreffen in Nordirland, jetzt live aus Enniskillen, Annette Dittert.
Zur Stunde sitzen Barack Obama und Wladimir Putin nun zu dem Vier-Augen-Gespräch zusammen, das hier mit so viel Spannung erwartet wurde. Das schwierigste Thema wird Syrien sein, und zwar für Barack Obama. Für seinen Plan, die syrischen Rebellen mit Waffen zu unterstützen, hat er hier bislang keine weiteren Unterstützer gefunden. Und Putin hat deutlich gemacht, dass er Obamas Ankündigung als Provokation betrachtet und von seinem Pro-Assad-Kurs keinen Millimeter abweichen wird. Die große Frage des heutigen Abends ist nun, wie Barack Obama aus dem selbst geschürten Erwartungsdruck wieder herauskommt, ob am Ende irgendetwas übrig bleibt, auf das er sich mit Putin einigen kann, oder ob der Gipfel in dieser Frage schon jetzt gescheitert ist. Und damit zurück nach Hamburg.
Für Diskussionen beim Gipfel in Nordirland sorgen auch Enthüllungen über eine Ausspähung der Teilnehmer eines früheren Gipfels in London. Der britische Geheimdienst habe 2009 beim G20-Treffen Informationen zu Passwörtern, E-Mails und Telefongesprächen abgeschöpft, berichtet die Zeitung The Guardian. Auch seien Delegationen dazu gebracht worden, Internetcafés zu nutzen, die zuvor eigens vom Geheimdienst eingerichtet worden seien. Die türkische Regierung bestellte als Reaktion inzwischen einen britischen Diplomaten ein. Die Berichte über Aussperraktionen im Ausland haben hierzulande die Diskussion über die Terrorbekämpfung im Internet neu entfacht. Regierung und Sicherheitskreise wiesen heute Bedenken zurück. Der Bundesnachrichtendienst peile eine Komplettüberwachung des Internets an. Mit seinem Programm wolle der Auslandsgeheimdienst Fähigkeiten stärken, Cyberattacken aus dem Ausland abzuwehren, hieß es von Regierungsseite. Bisher sei geplant, 5 Millionen Euro im BND-Haushalt umzuschichten.
Die Baustelle der neuen BND-Zentrale in Berlin wird demnächst auch hier, wie in den USA, das Internet ausgespäht. Davon hatte der Spiegel berichtet und von technischer Aufrüstung sowie 100 Millionen Euro Kosten. Doch weder BND noch Bundesregierung bestätigen das. Die neue Technologie habe einen ganz anderen Zweck.
Es geht hier vielmehr darum, die Fähigkeiten des BND im Bereich der Aufklärung von Angriffen gegen IT-Infrastrukturen, sogenannte Cyberattacken, auszubauen.
Also Abwehr von Hackerangriffen statt Online-Überwachung. Die Bundesjustizministerin sieht in der technischen Aufrüstung dennoch ein Missbrauchspotenzial.
Wir haben einen engen rechtsstaatlichen Rahmen, der vorgibt, in welchem Umfang bei uns hier auch Gespräche mal abgehört werden dürfen oder Informationen gesammelt werden dürfen. Und es darf auf keinen Fall sein, dass durch technische Veränderungen auch schrittweise das Recht unterlaufen wird.
Nicht teilen will der Sicherheitsexperte der Union diese Befürchtung, wenn der BND im Internet aktiv sei, dann nicht, um Bürgerdaten zu sammeln und zu speichern.
Die Informationsbeschaffung erfolgt nach Suchbegriffen, die geeignet sind, Informationen zu bekommen über ganz gezielte Themen wie Terrorismus, wie Kriegswaffenhandel, wie Menschenhandel.
Einen Tag vor dem Besuch des amerikanischen Präsidenten hat nun auch Deutschland seine Debatte um den Geheimdienst und das Internet. Dabei sind die Meinungen eindeutig, aber die Fakten völlig unklar. Geht es nun um Hackerabwehr oder um Online-Überwachung oder sind hier nach dem Datenskandal in den USA einfach zwei Themen miteinander vermischt worden, die überhaupt nicht zusammengehören?
In der Türkei geht der Machtkampf zwischen Protestbewegung und Regierung weiter. In Ankara und Istanbul gingen trotz des massiven Polizeieinsatzes vom Wochenende auch heute Tausende auf die Straße. Mehrere Gewerkschaften riefen zu Streiks auf. Die türkische Regierung verschärfte ihre Gangart und drohte notfalls die Armee einzusetzen. Das Auswärtige Amt mahnte Türkei-Reisende zur Vorsicht.
Es war der Tag der Gewerkschaften. Zwei von ihnen hatten zu Streiks und Demonstrationen aufgerufen. Etwa 5000 kamen in Istanbul zusammen zu einer weitgehend friedlichen Kundgebung. Dies, obwohl ihnen von der Regierung mit Strafverfolgung gedroht worden war. Der Platz der Demonstration, Osman Bey, er war nicht frei gewählt, denn die Polizei schirmte die klassischen Orte der Proteste der letzten Wochen, Taksimplatz und Gezi Park, weiträumig ab. Noch gestern Abend war genau darum gekämpft worden. Immer wieder wurden die anrennenden Demonstranten aber von Wasserwerfern und Tränengas ferngehalten. Über 400 Personen sollen festgenommen worden sein. Auch sollen erstmals Erdogan-Anhänger die Demonstrierenden gegen die islamisch-konservative AKP-Regierung attackiert haben. Die türkische Regierung zeigt weiter betont Härte. Der stellvertretende türkische Ministerpräsident drohte den Demonstranten sogar mit einem möglichen Einsatz der Armee. Die Polizei ist da, wenn das nicht reicht, die Gendarmerie, und sollte das nicht reichen, auch die türkischen Streitkräfte. Darüber hinaus ließ der Minister verlauten, wer Meinungsmache per Facebook oder Twitter betreibe, werde verfolgt.
Das massive Vorgehen gegen türkische Regierungskritiker ist im In- und Ausland auf Unverständnis und Kritik gestoßen. Der Präsident des Europaparlaments Schulz forderte den türkischen Ministerpräsidenten Erdogan auf, demokratische Standards einzuhalten. Bundeskanzlerin Merkel äußerte sich soeben am Rande des G8-Gipfels.
Der Umgang mit den Demonstranten ist aus meiner Sicht nicht akzeptabel und ich kann nur hoffen, dass alle politisch Verantwortlichen in der Türkei versuchen, die Demonstranten so zu behandeln, wie das notwendig ist. Und das heißt nach demokratischen Prinzipien. Und das werden wir sicherlich hier auch gemeinschaftlich diskutieren, wenn das Thema aufkommt. Auch darüber werde ich dann im Anschluss berichten.
Auch andere deutsche Politiker kritisierten die Eskalation der Gewalt in der Türkei.
Sie ist gerade zurück aus Istanbul, hat selbst miterlebt, wie massiv die türkische Polizei gegen Demonstranten vorgeht. Sevim Daktelin von der Linkspartei hat Helm und Gasmaske im Gepäck.
Ich konnte selber sehen, dass die Gewalt vom AKP-Regime von den staatlichen Institutionen ausging und ich bin wirklich sehr erschüttert.
Der Außenminister kritisiert, dass die Regierung Erdogan auf Gewalt und nicht auf einen Dialog mit den Demonstranten setzt.
Wenn in der Türkei die Bereitschaft auch zu Demonstrationen wächst, dann ist dieses auch ein Zeichen der Reifung der Zivilgesellschaft. Und davor sollte sich eine Regierung, die nach Europa blickt, nicht fürchten.
Wo der Außenminister vorsichtig bleibt, wird der CSU-Vorsitzende deutlich, die Türkei gehöre nicht in die EU.
Wir sind gegen eine Vollmitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union. Und ich glaube, die Bilder und die Informationen, die wir in diesen Tagen haben, unterstreichen dies.
Für die Grünen sind die Menschenrechtsverletzungen schwerwiegend.
Insofern spielt Herr Erdogan, spielt Ankara gegenwärtig auch mit den Beitrittschancen, was ich sehr bedauere, denn wir waren ja eigentlich gerade schon ein bisschen weiter. Wir waren ja eigentlich an dem Punkt, wo wir ein neues Beitrittskapitel eröffnen wollten. Ankara hat es nicht leichter gemacht.
Auch in Brüssel wird die Frage nach einem EU-Beitritt der Türkei durchaus kritisch gestellt.
Wir sind eine Rechtsgemeinschaft, die Europäische Union, bei der Grundrechte Standards gewahrt werden müssen. Und ich habe im Moment wirklich meine Zweifel, dass es sich dort um eine Regierung handelt, die bereit ist, mit uns über Grundrechte zu reden.
Auch Sevim Daktilen sieht einen EU-Beitritt der Türkei skeptisch. In die Türkei will sie vorerst nicht wieder fliegen.
Mehr zur Lage in der Türkei gibt es auf tagesschau.de. Dort finden Sie auch eine Analyse zu den Motiven der Protestbewegung. Der neu gewählte iranische Präsident Rouhani hat Hoffnungen auf einen politischen Wandel in seinem Land geweckt. Auf seiner ersten Pressekonferenz versprach der als gemäßigt geltende Politiker einen moderaten Führungsstil im Innern und eine neue Ära in den Beziehungen zu anderen Staaten. Im Streit über das Atomprogramm seines Landes sagte Rouhani mehr Offenheit zu. Grundsätzlich werde der Iran aber an den Plänen festhalten.
Der erste öffentliche Auftritt jedes neu gewählten Präsidenten. Besuch am Grabmal des Gründers der Islamischen Republik, Ayatollah Khomeini. Der Treueeid gilt dem Weg der Islamischen Revolution und dem Iran. Bei seiner ersten Pressekonferenz machte der designierte Präsident Hassan Rouhani aber auch deutlich, dass er bereit sei, andere, moderate Wege zu gehen als sein Vorgänger. Um den Atomstreit mit dem Westen beizulegen, sicherte Rouhani mehr Transparenz zu. Dennoch werde sein Land mit der Urananreicherung fortfahren. Zu Syrien sagte er, die syrische Krise muss vom syrischen Volk gelöst werden. Außerdem ist Iran gegen Terrorismus und ausländische Intervention. Dass Kritiker dem Iran vorwerfen, das Assad-Regime zu unterstützen, darauf ging er nicht ein. In Sachen Annäherung mit den USA sagte der moderate Geistliche, das ist eine offene Wunde seit mehr als 30 Jahren, aber wir sind zu Gesprächen bereit, wenn man auch die Rechte des Iran beachtet. Am Schluss der Pressekonferenz schrie noch einer der Journalisten, Rouhani solle sich an seine Wahlversprechen halten und politische Gefangene freilassen. Auch wenn der designierte Präsident Aufbruchstimmung und Kompromissbereitschaft signalisiert, ist er dennoch nur der zweitstärkste Mann im Land. Die Leitlinien der iranischen Politik legt der religiöse Führer Khamenei fest, sei es in der Außenpolitik oder in der Atomfrage.
Der einst als Korruptionsbekämpfer angetretene tschechische Premierminister Nečas ist über einen spektakulären Bespitzelungs- und Bestechungsskandal gestürzt. Der 48-Jährige trat am Abend offiziell zurück. Im Mittelpunkt des Skandals steht seine engste Mitarbeiterin und Vertraute. Sie soll Politiker bestochen und den militärischen Geheimdienst auf Nečas getrennt lebende Ehefrau angesetzt haben. Der 48-Jährige stand 3 Jahre lang an der Spitze einer Mitte-Rechts-Regierung, die einen harten Sparkurs verfolgte.
Er stolperte von Krise zu Krise, doch jetzt ist für Petr Nečas Schluss. Die offizielle Kündigung beim tschechischen Präsidenten Miloš Zeman. Schon in der Nacht wurde der Druck aus seiner Partei und der Bevölkerung in Tschechien zu groß für ihn. Ich bin ein sehr kampfbereiter Mensch, erklärt Petr Nečas. Jeder weiß, wie viel Misstrauensanträge ich in den letzten 3 Jahren überstanden habe. Aber ich bin mir bewusst, wann der Augenblick gekommen ist, an dem es kein Weiter-so mehr gibt. Und so begannen die heißen politischen Sommertage in Prag mit einer heißen Affäre, wie tschechische Medien titeln. Die Polizei durchsuchte letzte Woche die Büros tschechischer Spitzenpolitiker. Im Visier der Ermittler die Bürochefin des Premiers, Jana Nadjova, wurde festgenommen. Ihr wird vorgeworfen, die noch Ehefrau des Premierministers durch den Geheimdienst bespitzelt zu haben. Aber sie soll auch Abgeordnete bestochen haben, um die Regierungsmehrheit zu sichern. Die Vetternwirtschaft in Tschechien wird zunehmend auch zu einer Belastung für die deutsch-tschechischen Wirtschaftsbeziehungen.
Gerade das Thema der Vergabe öffentlicher Ausschreibungen, und hier finden wir hauptsächlich das Thema Korruption vor, dass es eben nicht sehr transparent ist und viele deutsche Unternehmen nicht zum Zuge kommen, wenn es um die Vergabe dieser Aufträge geht.
Jetzt ist Präsident Miloš Zeman am Zug. Er muss einen neuen Premier ernennen, der eine Mehrheit im Parlament bekommen muss. Das wird sehr knapp. Die Opposition aus Sozialdemokraten und Kommunisten fordert Neuwahlen. Eine Abkühlung der politischen Streitereien ist hier für lange Zeit nicht in Sicht.
Bundeskanzlerin Merkel und weitere Spitzenpolitiker haben heute in Berlin an die Opfer des Volksaufstandes in der DDR erinnert. Vor 60 Jahren waren die Proteste gegen das SED-Regime von sowjetischen Truppen und der Volkspolizei blutig niedergeschlagen worden. Der Aufstand von 1953 sei zwar mit Gewalt beendet worden, so Merkel, die Sehnsucht der DDR-Bürger nach Freiheit habe sich aber nicht unterdrücken lassen.
Ein Händedruck, ein paar persönliche Worte der Kanzlerin an Hardy Firl. Der 81-Jährige ist einer der wenigen, die ganz vorne dabei sind bei der Gedenkfeier in Berlin. Heute, vor 60 Jahren, war Hardy Firl schon einmal ganz vorne mit dabei beim Aufstand in der DDR.
Ich habe ein Transparent getragen an der vordersten Reihe mit Aufschrift freie Wahlen. Habe dafür bezahlt. 3 Jahre Zuchthaus und 2 Tage.
Am 17. Juni 1953 begann der Volksaufstand. Auslöser war die Wut darüber, dass die Menschen fürs gleiche Geld mehr arbeiten sollten. Aber die Proteste richteten sich bald insgesamt gegen Unterdrückung und Willkür des SED-Staates. In hunderten Orten in der ganzen DDR gingen Menschen auf die Straße, bis die Sowjets den Aufstand blutig niederschlugen. Die Kanzlerin erinnert an die Demonstranten von einst.
Möge Ihr Einsatz auch uns Ansporn sein. Unsere Stimme überall und immer, dort laut und vernehmbar zu erheben, wo Menschen diskriminiert, ausgegrenzt und verfolgt werden, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden, das sind wir Ihnen und uns allen schuldig.
Für die Toten des 17. Juni legen die Kanzlerin und Vertreter aller Verfassungsorgane Kränze nieder. Mindestens 55 Menschen, die im Kampf für mehr Freiheit gestorben sind. Daran erinnert der Bundespräsident am Nachmittag im Schloss Bellevue. Auch Hardy Firl ist gekommen und Joachim Gauck dankt ihm persönlich für seinen Mut, damals 1953.
Die Lage in den deutschen Hochwassergebieten entspannt sich langsam. Die Pegelstände sinken. In Niedersachsen wurde die Deicherhöhung bei Hitzacker bereits wieder abgetragen. In einigen Gebieten geht das Wasser allerdings langsamer zurück als erwartet. In Sachsen-Anhalt hat die Bundeswehr den gebrochenen Deich bei Fischbeck weiter abgedichtet. Inzwischen ist die Stelle nahezu geschlossen.
Nachdem 3 versenkte Lastkähne den auf 90 Metern gebrochenen Deich abgedichtet haben, fließt jetzt nur noch auf einem relativ kurzen Stück Wasser durch. Wann die Bewohner zurück in ihre Häuser können, ist noch unklar. Noch immer sind mehr als 100 Quadratkilometer im Elbe-Havel-Winkel überflutet. Den ganzen Tag hatten Hubschrauber immer wieder Schwerlastpakete am Deichbruch von Fischbeck abgeworfen, um die letzten Sickerstellen zu schließen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 18. Juni.
Hoher Luftdruck und afrikanische Heißluft bescheren uns verbreitet Sonnenschein bei Temperaturen, die stellenweise fast die 40-Grad-Marke erreichen. Am Donnerstag sorgt dann ein Atlantiktief von Westen für teilweise unwetterartige Gewitter und einen Temperatursturz. Heute Nacht gibt es nur vereinzelt zum Teil gewittrige Schauer, sonst vielerorts sternenklar, im Norden auch mal dichtere Wolken. Dort auch morgen teilweise wolkig, weiter südlich scheint meist die Sonne, hier und da sind einzelne, zum Teil heftige Gewitter möglich. Der Wind weht schwach bis mäßig aus östlichen Richtungen. 12 Grad heute Nacht an der dänischen Grenze bis 20 Grad am Kaiserstuhl. Morgen bis 37 Grad im Südwesten, bei Seewind mit 20 bis 21 Grad vergleichsweise kühl. Auch am Mittwoch oft sonnig und verbreitet Temperaturen über 30 Grad. Am Nachmittag und Abend bilden sich dann im Westen Schauer und Gewitter, die unwetterartig werden können. Am Donnerstag breiten sich die Schauer und Gewitter nach Osten aus. Am Freitag deutlich kühler und wechselhaft.
Um 23.15 Uhr kommen die Tagesthemen. Wie die Drohungen aus Ankara die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei gefährden und schwierige Gespräche in schöner Landschaft. G8-Gipfel sucht nach Auswegen aus dem Syrien-Konflikt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.